Stimmt leider nicht, dass alle das gelesen haben, was ich jetzt erzählen werde. Nee, ich mache nichts anderes, aber ich mache nur einen Teil davon, weil ich beim Vorbereiten festgestellt habe, da habe ich mir zu viel vorgenommen. Das geht nicht in ein Referat und wenn es ginge, dann wäre das viel zu dicht. Deswegen habe ich jetzt 2 bis 3 Teile. Der erste Teil geht tatsächlich erstmal relativ nah an irgendwie aktuellen irren Ideen übers Geld, darüber, was passiert, wenn sich der fetischistische Alltagsverstand tatsächlich mit Erkenntnisinteresse, wie auch immer dieses geartet ist, werde ich dann gleich diskutieren, wenn die sich aufs Geld richten, was sie normalerweise sein lassen, was gibt es da für Effekte. Dann gibt es einen zweiten Teil, wo ich das Warenfetisch-Kapitel bzw. 2 Zitate mit einer erkenntnistheoretischen Perspektive lese. Das ist ein bisschen das, was einige von euch schon kennen auf dem Sommercamp vom letzten Jahr. Da habe ich das in ausführlich gemacht. Das werde ich hier vom Ergebnis her darstellen. Und dann werde ich darstellen, oder wird hoffentlich daraus folgen, warum diese irrationalen Ideen vom Geld entstehen. Und auch entstehen müssen und das auch, solange es immanent bleiben soll, auch gar nicht anders geht. Und die ganze geldpolitische Ebene, die ich angekündigt habe, die werde ich immer leicht mit erwähnen. Und am Ende habe ich noch einen Haufen Stichpunkte. Wenn ihr dann noch könnt und wir noch Zeit haben, kann ich die noch kurz vorstellen, wie ich mir dann gedacht habe, was ich erzählen würde in Bezug auf Geld und Währung und Geldpolitik. Es wird aber immanent auch schon immer klar werden, dass es ungefähr darauf hinausläuft. Also ich erzähle nicht ganz was anderes, sondern einfach nur mehr die Vorbereitung dafür, weil ich glaube, da versteht man besser, worum es in der Geldpolitik geht und warum die so ist, wie sie ist. So, das zur Einleitung. In der Krise, das ist der Ausgangspunkt meines Referats, geschieht Eigenartiges mit dem menschlichen Erkenntnisvermögen. Das auffälligste Kennzeichen hierfür ist, dass man zunehmend konfrontiert ist mit Menschen, mit denen sich nicht mehr deshalb nicht diskutieren lässt, weil sie anderer Ansicht darüber sind, was denn gesellschaftlich wünschenswert wäre. Das ist der Normalzustand kommunikativer Desaster. Wer einen sicheren Job, eine 5-Tage-Woche und ein Reihenhaus mit eingebauter Ehe für einen glücklichen Zustand menschlicher Existenz hält, kann zwar im Allgemeinen recht gescheit sein, ist aber nicht zu gebrauchen als Gesprächspartner oder Partnerin für die Frage, ob Marx mit der These vom tendenziellen Fall der Profitrate irrte oder nicht. Genauso wenig lässt sich über Rassismustheorie mit Leuten diskutieren, die gar kein zu lösendes Problem entdecken können, weil es doch ganz klar einen Unterschied zwischen uns und denen gäbe. Auf das Erkenntnisvermögen, auf das es mir hier ankommt, hat das im Allgemeinen nur vermittelt Einfluss. Denn diese Leute können durchaus zu Themen, die ihnen wichtig sind, scharfsinnige Gedanken entwickeln und tun das auch. Mit scharfsinnig meine ich, dass sie sich zum Beispiel an die Regeln der Logik halten, aufmerksam sind für Widersprüche in Argumentationen und vor allem, dass sie ihr Denken bewusst auf Gegebenheiten äußerer Realität ausrichten können. Dabei, also bei dieser Tätigkeit oder Theorietätigkeit, entsteht dann so etwas wie borniertes Spezialwissen. Also Wissen, das seinen Gegenstand nur isoliert betrachten kann, wozu er ideologisch aus der gesellschaftlichen Totalität, in der er steht, herausanalysiert werden muss. Aber immerhin wird er betrachtet. Zwar zeigen die Existenz von Rassismus und Sexismus, auch außerhalb von Krisenzeiten, dass sich dieses Ideal autonomen Erkenntnisvermögens nicht durchhalten lässt, aber, und das ist schon ein wichtiger Punkt, den man bemerken muss, das Ideal lässt sich aufstellen. Der eigenartige Schaden, den das Erkenntnisvermögen in der Krise nimmt, ist im Gegensatz hierzu zu charakterisieren. Die kommunikativen Desaster entstehen nicht aufgrund von Desinteresse beider Seiten. Also die eine Seite will den Job nicht und die andere fürchtet sich vor der revolutionären Abschaffung der ökonomischen Basis des Reihenhauses. Vielmehr wird von Seiten der Reihenhäusler, so meine Erfahrung, auf einmal ein eigenartiges Interesse an theoretischen ökonomischen Fragen angemeldet. Also da fragen auf einmal Verwandte oder sowas, wie das denn mit dem Geld ist. Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch. Etwa eben zum Wesen des Geldes, zu den Machenschaften der Banken oder zum Stand unserer Wirtschaft. Die Online-Foren der Zeitungen sind diesbezüglich eine unerschöpfliche Quelle an Beispielen. Allerdings, und darauf kommt es an, ändert das so erwachte Interesse nichts am desaströsen Verlauf der Kommunikation. Die scheitert nun sogar noch schneller als zuvor, denn schnell stellt sich heraus, dass die ökonomischen Selbstverständlichkeiten, mit und in denen sich die Desinteressierten zuvor häuslich eingerichtet hatten, nun auch noch flöten gegangen sind. Zumindest ich wünsche mir dann, dass das Bewusstsein zunächst einmal wieder auf das fetischistische Alltagswissen geeicht wird, mit dem sie zuvor verstanden haben, wie sich ein festverzinsliches Papier als Kapitalanlage von einer Aktie unterscheidet und was die Differenz der rechtlichen Beziehung ist, die sie eingegangen sind, wenn sie Zinsen und wenn sie Dividende bekommen und so weiter. Zwar hing die vorherige Rechtfertigung der Verhältnisse an der Überzeugung, dass es bei all dem mit rechten Dingen zugeht, also nach der juristischen Struktur des Warentausches. Aber immerhin herrscht hier noch das Bewusstsein davon, dass die ökonomischen Beziehungen wechselseitige Verpflichtungen beinhalten. Spießerspruch, wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Und das erspart zumindest die abstruse Situation, diesen Leuten erstmal erklären zu müssen, dass sie ihre bieder- bis reaktionären Ziele so, wie sie diese aktuell anstreben, das heißt unter Absehung der realen Ware-Geld-Relationen, in der immer ein Recht und eine Pflicht erworben wird, nicht einmal erreichen können. Also man muss auf einmal erklären, was auf der Börse passiert wurde. Also, dass sich das auf einmal erwachte Erkenntnisinteresse zentral aufs Geld richtet, also Occupy ist dann da in letzter Zeit das zentrale Beispiel, könnte zunächst einmal Zufall sein. Es wird gleich um das allgemeine Verhältnis gehen, in dem das Geld zum subjektiven Erkenntnisvermögen steht. Aber an dieser Stelle ließe sich zunächst einmal sagen, dass die völlig unsinnigen Ansichten übers Geld, die in der Krise zutage treten, dadurch zustande kommen, dass sich hier Laien in eine für sie neue Materie einarbeiten. Ihr Alltagswissen in Sachen Kapitalanlagen haben sie ja auch nicht völlig vergessen. Sie sorgen sich ja sogar um ihre Ersparnisse. Sie berücksichtigen es bei ihren allgemeineren Überlegungen nur nicht, könnte man denken. Und vielleicht ist das ja nur ein vorübergehender Anfängerfehler, der sich mit ein wenig Geduld beim Erklären beheben lässt. Dieser Eindruck schwindet allerdings, je länger man die diesbezügliche Entwicklung verfolgt. Borniertes Spezialwissen übers Geld will einfach nicht zustande kommen. Die Ansichten über es werden nämlich mit der Zeit nicht realistischer, sondern nur systematischer irre. Diese Beobachtung werde ich gleich zum Ausgangspunkt eines erkenntnistheoretisch orientierten Darstellung des Fetischcharakters der Waren nehmen. Ihr ahnt vielleicht schon, dass ein Grund dafür, dass übers Geld kein borniertes Spezialwissen entsteht, darin liegt, dass das Geld eben der abstrakt allgemeine Ausdruck der gesellschaftlichen Form ist. Und etwas, was nur als abstrakt allgemeines Existenz hat, lässt sich eben nur unter vollständiger Verkennung vom gesellschaftlichen Ganzen isolieren. Und dieses Isolieren vom Ganzen ist eben der Weg, auf dem normalerweise das Spezialwissen zustande kommt. Oder eben das, was Wissenschaft bedeutet. Damit wäre die Spezifik des Geldes als Erkenntnisgegenstand aber zunächst einmal nur vom Objekt her bestimmt. Thematisiert wäre damit, warum das Geld als Einzelgegenstand nicht zu bestimmen ist. In der Erkenntnistheorie geht es aber um mehr, nämlich um die Denkformen, in denen Erkenntnis zustande kommt. Als ich gerade davon gesprochen habe, dass in der Krise das Erkenntnisvermögen beschädigt wird, habe ich damit genau dieses gemeint. Also es ist nicht nur eine bestimmte Erkenntnis falsch, sondern es ändert sich auch die Fähigkeit zu erkennen in ganz allgemeiner Form. Und damit ändern sich die Erkenntnisformen, die Erkenntnistheorien wandeln sich historisch. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, man muss das nicht nur von der Seite des Objekts begucken, sondern eben auch von der Seite des Subjekts. Was passiert mit dem? Um zu diesem Punkt zu kommen, lohnt es sich, das Scheitern der Versuche, borniertes Spezialwissen übers Geld zu entwickeln, noch ein wenig weiter zu verfolgen. Zum Beispiel im Expertenforum geldmitsystem.org, in dem diejenigen schreiben, die sich besonders intensiv mit der Materie beschäftigt haben, also besonders systematisch irre sind. Dort verfassen sie dann zusammen mit ihren Mitexpertinnen gemeinsame Stellungnahmen zum Geldsystem, wie sie es nennen, mit Beispielen wie diesen. Es kommt ein Zitat. Herr Winner ist vermögend und besitzt Agrarland. Ich lese das ziemlich langsam vor, weil das, er verpachtet es an einen Bauern namens Loser für 1.000 Euro im Monat. Die Ernte von Herrn Loser steht in Konkurrenz mit Agrarprodukten von Bauern, welche ihr Land selbst besitzen. Er muss preislich mithalten. So kann er seine Familie ernähren. Aber für die Pacht bleibt kein Geld. Er nimmt also 1000 Euro Kredit auf und hofft auf bessere Zeiten. Er zahlt damit die Pacht. Herr Winner braucht das Geld nicht und legt es als Sparguthaben auf die Bank. Die verwendet es als Deckung für die Vergabe von Krediten. Einen Monat später nimmt Herr Loser weitere 1000 Euro Kredit. Das Geld landet wieder über Herrn Winner auf der Bank und so weiter. Nach 20 Monaten hat Loser 20.000 Schulden, Winner 20.000 Geldvermögen, Losers Traktor wird verpfändet, er ist arbeitslos, wie viel Geld war im Spiel? Nur 1000 Euro umlaufendes Geld. Das ist eine Geldmengentheorie. Es geht noch weiter. An dem Beispiel ist auch zu erkennen, dass der Crash am Ende der Geschichte nicht durch das Verhalten der Bank zustande kam, sondern durch das leistungslose Einkommen von Herrn Winner. Hätte er keinen Pachtzins verlangt, wäre das gesamte Rad der Verschuldung nicht in Gang gekommen, denn dann hätte Loser mit den Preisen mithalten können, die durch Bauern mit eigenem Grundbesitz vorgegeben werden. Zitat Ende. Zunächst einmal, also ich werde das jetzt ein wenig auseinanderdröseln, dieses Zitat, was da alles drunter und drüber geht. Zunächst einmal ist das natürlich eine offensichtliche Kleinbürgerfantasie, die die aktuelle Krise, also der Crash am Ende, im Kleinen aufzeigen will. Krise ist, nach dieser Vorstellung, wenn irgendwer uns Loser in großer Menge in Schulden treibt. Subjektive Motivation zu spekulieren ist ganz einfach. Da hat wer ein Geschäftsmodell entwickelt, wie es heute heißt, ohne zu berücksichtigen, dass er den Mehrwert mit sämtlichen Anteilseignerinnen des Kapitals, das er verwerten möchte, teilen muss. Denn der Kardinalsfehler steckt natürlich schon direkt am Anfang, in der Annahme, dass die anderen Bauern ihre Produktionsmittel nicht auch als Kapital behandeln. Tatsächlich unterscheiden sich diese, also die, die ihr Land in der Beschreibung selbst besitzen, von Herr Loser nur darin, dass sie die Grundrente auch noch selbst kassieren, während sie Herr Loser abgeben muss. Gewinne müssen aber alle in Relation zum gesamten eingesetzten Kapital machen. Das Beispiel impliziert, dass Herr Loser das Recht beanspruchen kann, Einkünfte aus Kapitalverwertung zu beziehen, indem andere hierauf verzichten und so handeln, als lebten sie nicht im Kapitalismus. Also von Herr Winner wird verlangt, keine Einkünfte auf sein Kapital zu beziehen. Wobei hier die Gleichsetzung Kapital, Produktionsmittel und Land natürlich politökonomisch nicht geht. Das sind natürlich verschiedene Revenuequellen. In diesem Beispiel ist das aber, glaube ich, überhaupt kein Problem, weil da geht es ja gar nicht um, was ist eine Revenuequelle, sondern das ist eine Fantasie, die nur deswegen zum Bauern greift, weil bebildert wird, dass man besonders verwurzelt im Kapital ist. Denn der Zwang, Bauer zu sein, ergäbe sich für Loser ja höchstens, wenn er bereits Land besitzt. Dann ist das für ihn möglicherweise unumgehbar. Er kann das Land natürlich auch vermieten oder verpachten. Aber wenn er schon Land besitzt, dann würde ihm gerade der Wertverlust des Landes zu schaffen machen und nicht die Fähigkeit, dass man dafür noch Pacht nehmen kann. Das heißt, es handelt sich hier um eine seltsame inverse Robinsonade. Inverse Robinsonade deswegen, weil nicht, wie in dem, was man sonst Robinsonade nennt, bürgerlich-kapitalistische Verhältnisse isoliert in die Vergangenheit transportiert werden, sondern es wird in die bürgerlichen Verhältnisse etwas Nicht-Kapitalistisches hinein isoliert. Also eben diesen Landbesitz, der nichts kostet und so weiter. Sowas gibt es im Kapitalismus nicht. Diese inverse Robinsonade ist die Voraussetzung des zentralen systematischen Irrtums bezüglich des Geldes, der in diesem Beispiel steckt, der darin besteht, dass Winner am Ende 20.000 Euro Geldvermögen haben soll. Hat er natürlich nicht. Was er hat, ist ein Sparguthaben, das er nicht wird einlösen können, denn die Bank hat es verliehen. Aber so wie der Fall beschrieben ist, ist sie pleite. Und wenn er es denn doch kann, weil die Bank entgegen der Beschreibung das verliehene Geld nicht mit sich selbst gedeckt hat, das steht da nämlich auch drin, hat Winner das Geld nicht aus dem Nichts geschöpft, wie die esoterischen Geldtheorien behaupten, sondern eben als Einkunft aus seinem Kapital, auf dessen direkte Nutzung er ja verzichtet hat. Bekommen konnte er es dann, weil die Bank in der Lage war, ihre Verluste zu tragen. Das heißt, sie hat von irgendwo anders Geld angezogen und so weiter. Aber dieser Gedanke kann natürlich nicht auftauchen, dann ist ja die Isolierung wieder futsch. Also dieses am Kleinen darstellen, das bringt notwendigerweise diese seltsamen Verkehrungen hervor. Oder nicht, nee, Verkehrungen ist falscher Begriff. Unterschlagen wird hier also die Rechtsbeziehung zwischen Vermieter und Mieter sowie Kreditgeber und Kreditnehmer. Und es ist dies auch logisch, weil anders die Isolierung des vermeintlichen Sachverhaltes Geldsystem, also das soll es als einzelnes Etwas geben, weil es soll ja nur das Geldsystem geändert werden und der Rest der Gesellschaft so bleiben, wie sie ist, gar nicht zustande kommen kann. An irgendeinem Punkt muss die Kette der realen Rechtsbeziehungen, die eben unendlich weitergehen müssen, solange das Kapital akkumuliert, zerschlagen werden. Hinzu kommt, dass die Beschreibung der Bank unterstellt, permanent illegal gehandelt zu haben. Die vergibt nämlich irgendwie Kredite ohne jede Eigendeckung in dieser Theorie. Weil sie in der Theorie in der Lage ist, Geld zu schöpfen aus eigener Willkür. Also, dass sie Geld schöpft, ist noch eine Sache, da komme ich gleich noch zu, aber sie schöpft es nicht aus eigener Willkür. Fragt man die Leute, die derartiges fantasieren, wiederum, ob sie denn bereit wären, auf die Zinseinkünfte der Immobilienfonds zu verzichten, in die sie selbst investiert haben, also da, wo sie selbst Herr Winner sind, wären sie selbstverständlich erbost und ließen irgendwas in Richtung sozialistischer Enteignung fallen. Die Investition sei ja schließlich auch mit einem Risiko verbunden, sie hätten sich das investierte Geld hart erarbeitet und so weiter. Sind die Antworten, die kämen, ginge es ums eigene Geld. Damit verkörpern diese Leute beide Varianten des fetischistischen Verhältnisses zum Geld, den die bürgerliche Nationalökonomie so zu bieten hat. Als Geldbesitzer sprechen sie von Geld und Zins, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt, wie auch im Normalzustand. Da kümmern sie sich nicht, wo es herkommt, das Vermehren, aber sie können es tun. Sie haben das sachliche Wissen oder ihr Bankberater hat das sachliche Wissen. Und wenn es nicht eine Geldanlage ist, man weiß, Geld und Arbeit steht in einer Relation. Also da ist es das Selbstverständlichste der Welt. Als Schuldner hingegen in diesem Beispiel ist es ihnen reine Künstlichkeit und existenzvernichtender Wille anderer zur Bereicherung auf ihre Kosten. Die erste Variante, also Geld als selbstverständlichste Sache der Welt, ist aus der Analyse des Fetischcharakters der Ware ja bekannt. In dem Blick auf diese Eigenart des Geldes, durch die Wertform der Waren unmittelbar evident gegeben und gleichzeitig der Erkenntnis entzogen zu sein, also Marx weist ja immer wieder darauf hin, dass dieses Moment, warum der Inhalt die Form annimmt, also diese ganz berühmte Formulierung, warum die in der bürgerlichen Nationalökonomie gestellt wird. Also das Geld selbst ist der Erkenntnis entzogen. Das ist einfach da, aber was es eine besondere Eigenschaft hat und warum es da sein muss, wissen sie nicht. Wobei es mir gleich darauf ankommt, zu zeigen, dass auch die zweite Variante, also die Sache mit der Künstlichkeit und dem Willen, dem wahren Fetischismus entspringt. Damit der existenzvernichtende Wille so systematisch fantasiert werden kann, wie in den esoterischen Geldtheorien, muss allerdings noch ein zweites, historisches Moment hinzutreten. Dieses historische Moment ist das Ende des Goldstandards und damit die Notwendigkeit von Geldpolitik durch die Zentralbanken. Das mag vielleicht erstmal ein wenig überraschend sein, da einen direkten Zusammenhang zu sehen, aber ich werde versuchen, plausibel zu machen, dass die Fetischisierung des Willens in dem Moment systematisch entsteht, in dem die Zentralbanken zur Produktion von Wissen darüber gezwungen sind, welche Quantitäten von Geld sie entstehen lassen müssen, um die Qualität des Geldes als allgemeines Äquivalent aufrechtzuerhalten. Also die Zentralbanken versuchen ja über die Geldmenge die Ökonomie zu steuern und dafür müssen sie eine Theorie haben, wie viel Geld denn da sein muss. Und in dem Moment ist ein Erkenntnisprozess übers Geld irgendwie notwendig. Gleichzeitig haben sie keine Theorie übers Geld und können auch keine haben und in diesem Widerspruch bewegt sich die Sache. Über dieses Problem zerfielen historisch die liberalen Formen des Erkenntnisvermögens. Die sind an den Goldstandard gebunden und heute sind es ihre positivistischen Nachfolger, die zerfallen. Aber was die genau sind, da komme ich noch zu. Vorher will ich aber noch ein zweites Beispiel aufmachen. Zum einen, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, ich kümmerte mich nur um die offensichtlich idiotischen randständigen Theorien. Und zum anderen, also weil Geldsystem.org, das sind irgendwelche VWL-Professoren, die in ihrer Zunft nicht anerkannt sind und sowas. Also das. und zum anderen, um darzustellen, was beim Versuch, das Geld und die von ihm abgeleiteten Zirkulationsformen zu einem isolierten Erkenntnisgegenstand zu machen, auf der Strecke bleibt. Zuerst zum ersten Punkt, also zu dem, es geht nicht nur um die Randständigen. Nicht nur die Randfiguren wie die Experten im Internetforum verlieren angesichts des Geldes ihren Verstand. Genauso geht es professionellen Anlageberaterinnen und ihren wissenschaftlichen Abteilungen. Letztes Jahr zum Beispiel skandalisierte der Spiegel die schlechte Leistung von Verwalterinnen von Aktienfonds mithilfe zweier Studien. Die Überschrift des Artikels war »Brisante Studie, wie teuer sind Aktienfonds wirklich?« Und die Anklage ging so. 1,3 Billionen Dollar vernichtet die globale Fondsindustrie pro Jahr. In die gleiche Richtung empörten sich der Focus, das Online-Magazin für Investmentfondsberater, die Financial Times Deutschland und wahrscheinlich noch diverse andere Zeitungen, die ich nicht lese. Wer sich beim Lesen der Artikel nicht ganz blöd anstellte, konnte freilich mitbekommen, dass das, was da vernichtet worden sein soll, nichts anderes waren als die Gebühren, die die Verwalterinnen der Fonds für ihre Dienste berechnen. Bezahlt wird da einfach ein Prozentsatz vom angelegten Vermögen und dafür wird halt die Dienstleistung geboten, das möglichst effektiv anzulegen. Brisant soll sein, dass die Studien, die eine war von der Deutschen Schutzvereinigung Wertpapierbesitz und die andere von IBM, also jetzt sind wir nicht mehr randständig, herausgefunden haben wollen, dass diese, also die Verwalterinnen, das Geld, das sie verlangen, nicht wert seien. Zitat wieder, Fondsmanager produzieren extrem teure heiße Luft, heißt es mutig anklagend. Und mit naivem Augenaufschlag weiter, warum soll man einem selbsternannten Profi viel Geld dafür bezahlen, dass er durchschnittlich arbeitet? Zitat Ende. Dieses durchschnittlich Arbeiten bezog sich auf das Ergebnis der Studie, die über einen Zeitraum von 10 Jahren herausgefunden hat, dass nur 43,4% der Fonds über der Durchschnittsrendite liegen. Und bezogen auf 15 Jahre sind es nur 20%. Vernichtet wurde hier also gar nichts. Es wurden nur die Gewinne nicht gemacht, die sich die Anlegerinnen erhofft hatten, weswegen sie sich die Gebühren für besonders kompetente Leute auch hätten sparen können. Also das würde dann verglichen mit den sogenannten Indexfonds. Das sind Fonds, wo niemand besonders gute Anlagemöglichkeiten heraussucht, sondern wo nach dem Durchschnitt eines Aktienindexes, zum Beispiel eines Immobilienindex, investiert wird. Die sagen sich, wir wollen sowieso nur den Durchschnittsprofit haben, also investieren, staffeln oder verteilen wir unsere Investitionen so, dass wir, wenn in den Aktienindex 10% einer Aktie eingeht, kaufen wir auch von uns 10% unseres Vermögens in dieser Aktie. Hier. Also sie verteilen es haargenau so, dass sie hinterher den Profit haben, den der DAX oder wie auch immer genau im Durchschnitt macht. Das ist die andere Strategie. Da braucht man nur zwei Mathematiker für. Das ist viel billiger und deswegen sind die Gebühren viel günstiger.
Wieso ist das billiger?
Was?
Wieso das billiger?
Weil du da nicht dauernd Marktstudien machen musst. Egal. Was hier als mangelnde Leistungsbereitschaft an der Grenze zum Betrug an der Volkswirtschaft skandalisiert wird, ist zunächst einmal wieder die gleiche Isolierung der Geldbewegung wie im Expertenforum. Denn die Assoziationskette ist ja, die 1,3 Billionen, die die Fondsmanager dadurch mangelnde Leistung nicht produziert haben, das nennt man dann aktuell ja gerade verzockt, fehlen nun den Banken. Und deshalb sollen die es nun von uns Steuerzahlern nehmen. Dass die irgendwohin verzockt werden sein müssen, kommt nicht vor. Auch wird hier Geldschöpfungsfähigkeit durch die Fonds fantasiert. Im Gegensatz zum Beispiel von dem Expertenforum wird diese aber positiv bewertet und geradezu erwartet. Deswegen wird hier das Vokabular der Produktion, also produzieren, arbeiten und so weiter, verwendet. Also da ist die gleiche Idee, die können aus Souveränität Geld schöpfen, die sollen es aber für uns machen, wir zahlen die dafür. Und wenn die nicht genug produziert haben, haben sie schlecht gearbeitet. Also es wird so getan, als sei Geld irgendein Rohstoff, den man produzieren könnte, oder Profit ein Rohstoff, den man produzieren könnte. Hinzu kommt in diesem Fall aber noch, dass die beklagte Durchschnittlichkeit hier auch noch einen jobspezifischen Grund hat. Denn dass Fondsmanagerinnen im Durchschnitt durchschnittliche Renditen erzielen, ist so sicher wie das Argument im Gegenstandpunkt. Sie ist zu unterscheiden von den relativ zufälligen statistischen Häufungen, nach der möglicherweise 80% aller 100-Meter-Läuferinnen durchschnittlich schnell laufen. Die Durchschnittsbildung ist nämlich zusätzlich auch noch die allgemeine Aufgabe der Fondsverwalterinnen, Betonung auf allgemeine. Was sie vermitteln, ist die Durchschnittsprofitrate, weswegen das Ergebnis nichts weiter ist als die Eigenart der Statistik als Methode, also in der Studie, in Kombination mit dem ausgleichenden Wesen der Finanzmärkte. Warum ist das so? Und was fällt denen, die das eigentlich wissen müssten, weil es ihr Job ist, nicht auf? Zunächst einmal zum relativ einfachen Warum. Die Finanzsphäre erfüllt die Funktion, flüssiges, das heißt investitionsbereites Geldkapital, so zu lenken, dass dort ein Formwechsel in produktives Kapital stattfinden kann, wo jemand optimistisch genug ist, die wiederum Rückverwandlung in G' vollziehen zu können. Die Rechtsbeziehungen, die so entstehen, sind vermittelt durch die gesellschaftliche Praxis des Ausgleichs der Profitraten der Einzelkapitalien und Branchen. Daher können die Rechtsansprüche, die sich aus diesen Beteiligungsstrukturen ergeben, aufs Ganze gesehen gar nicht anders als durchschnittlich sein. Steigen die Profite in einem Bereich überdurchschnittlich, wird, je nach Grund für den Anstieg und Interessenlage der Marktteilnehmerinnen, entweder der unmittelbaren Konkurrenz, die das gleiche Produkt produzieren können, wo es gerade viel Profit gibt, oder dem besonders profitablen Einzelkapital zusätzliches Kapital zufließen. Mit dem Effekt, dass sich anschließend die erzielbare Profitsumme auf eine so hohe Summe investierten Kapitals bezieht, dass die Profitrate wieder sinkt und sich auf den gesellschaftlichen Durchschnitt zubewegt. Es ist die Aufgabe der Fondsmanagerinnen, solche Fälle, in denen das gelingen kann, aufzutun und ihren Kunden mit dem Laserpointer an der steil nach oben zeigenden Gewinnkurve den Zeitpunkt zu zeigen, zu dem sie am besten schon investiert hätten, aber selbst jetzt noch einsteigen würde sich Topdufte lohnen. Dass alle Fonds es darauf anlegen, besonders erfolgreich zu sein und ihren Kunden dies auch versprechen, geschenkt. Fondsmanagerinnen werden für die Dienstleistung der Marktbeobachtung bezahlt. Ihre Aufgabe besteht auch darin, das Kapital rechtzeitig auf Einzelkapitalien und Branchen wieder zurückzuziehen, in denen die Produktion unrentabel zu werden droht. Damit beschleunigen sie die Ausgleichsbewegung ebenfalls. Es gilt also, ganz im Gegensatz zum Artikel, je mehr Fondsmanager und Managerinnen ihren Job gut gemacht haben, desto durchschnittlicher werden im Resultat alle Erfolge, weil sich die Extra-Profite, die irgendwo entstehen, breiter verteilen durch diesen Vorgang. Und normalerweise wissen das auch. Die erzählen einem ja auch dauernd eben diese Geschichten von das Risiko ist hier höher, da können sie aber höhere Profite haben und so weiter. Wenn es aber ans Eingemachte geht, wissen sie das auf einmal alles nicht mehr und es ist ein Riesenskandal, dass dieser Durchschnitt entsteht. So, also das ist die Erklärung, was da passiert. Ich habe jetzt noch ein Marx-Zitat, das nochmal erklärt mit der Durchschnittsprofitrate, aber das überspringe ich jetzt. Ja. Jetzt zu dem erkenntnistheoretischen Punkt, was fällt dabei nicht auf? Die Zirkulation auf den Wertpapiermärkten ist nur der reale Schein dieses Prozesses. Sie vermittelt die Zahlungsfähigkeit deshalb an die richtige Stelle, weil im Produktionsprozess sich die organische Zusammensetzung des Kapitals permanent dadurch ergibt, dass die Produkte der einen Sphäre der Produktion in die Produktion der anderen eingehen. Was für das eine Kapital Produkt ist, ist für das andere Produktionsmittel oder Rohstoff. Die ursprüngliche, noch unentfaltete Form des Kredits ist die Rechnung, die der eine Produzent dem nächsten ausstellt und so lange als offen betrachtet, bis dessen Produktionsprozess abgeschlossen ist. So kann dann die Zahlungskette wieder rückwärts laufen und weil das selbstverständlich genauso ein dialektischer Widerspruch ist wie der zwischen Tauschwert und Gebrauchswert, entwickelt sich im Widerspruch hierzu die Zirkulation des Kredits, der sich genau wie das Geld gegen Tauschwert und Gebrauchswert verselbstständigt. Also jetzt sind wir bei der Geldtheorie. Oder noch expliziter, es handelt sich um die entfaltete Form des gleichen Widerspruchs, denn das des einen Produkt Produktionsmittel oder Rohstoff des anderen ist, heißt ja nichts anderes, als dass das Ding, das da seinen Besitz wechselt, und sich eine neue Charaktermaske zulegt, für den einen Tauschwert ist, während es für den anderen Gebrauchswert hat. Zitat Marx: Ersatz von Ware durch Ware lässt zugleich an dritter Hand die Geldware hängen. Die Zirkulation schwitzt beständig Geld aus. Das ist aus dem Kapital, wo es um die Verdopplung von Ware und Geld.
Zweites Kapitel.
Genau. Die Lieferketten, also eben nicht die Finanzmarktbeziehungen, sondern das, was dann Realökonomie heißt, die Lieferketten und all die sachlichen Abhängigkeiten, die die Produktionseinheiten untereinander unterhalten, sind die gesellschaftliche Substanz, an der das Geld entsteht. Also an ist hier die Betonung. Das, was nun übersehen wird, ist die Naturwüchsigkeit dieser Entstehung. Noch einmal das gleiche Marx-Zitat, auch von Marx in etwas länger. Dass also die Warenbesitzer wechselseitig sich auf ihre Arbeiten als allgemeine gesellschaftliche Arbeit beziehen, stellt sich so dar, dass sie sich auf ihre Waren als Tauschwerte beziehen. Die wechselseitige Beziehung der Waren aufeinander als Tauschwerte im Austauschprozess, als ihre allseitige Beziehung auf eine besondere Ware als adäquaten Ausdruck ihres Tauschwerts, was umgekehrt wieder erscheint als spezifische Beziehung dieser besonderen Ware zu allen anderen Waren und darum als bestimmter, gleichsam naturwüchsig gesellschaftlicher Charakter eines Dings. Also es kommt mir gleich in dieses gleichsam naturwüchsig an. Die besondere Ware, die so das adäquate Dasein des Tauschwerts aller Waren darstellt, oder der Tauschwert der Waren als eine besondere, ausschließliche Ware ist Geld. Es, das Geld, ist eine Kristallisation des Tauschwerts der Waren, die sie im Austauschprozess selbst bilden. Also dieses naturwüchsig Selbstbilden, diese Selbstbewegung ist hier das Zentrale. Warum, stellt sich nun die weitere Frage, muss die naturwüchsige Entstehung übersehen werden? Also, dass die naturwüchsige Entstehung übersehen wird, würde ich an dieser Willensidee festmachen. Also, die behaupten, jemand schafft das Geld mit Willen und eben mit Bereicherungswillen oder eben als Geldarbeiter in dem anderen Beispiel. Die marxistische Antwort auf diese Frage ist selbstverständlich die, dass sonst der Doppelcharakter der Arbeit anerkannt werden müsste von der Volkswirtschaftslehre, was die Anerkennung des Begriffs des Mehrwerts und damit die Anerkennung der Ausbeutung des Proletariats bedeuten würde. Und das könne ja nicht das politische Interesse der Bourgeoisie und der akademischen Staatsapparate sein. Also das ist die normale Erklärung, warum das nicht passiert. Denn mitkriegen tun die das ja auch. Nun, das ist mit dem Interesse eine Sache, mit dem Punkt der Arbeit stimmt selbstverständlich, aber eine hinreichende Erklärung ist das nicht. Denn warum, lautet die daran anschließende Frage, gibt die Bourgeoisie diese politisch motivierte Täuschung, als die das wahrgenommen wird, oder politisch motiviertes Nichtinteresse, Nichtbehandeln oder sowas, denn nicht zumindest dann auf, wenn es ans Eingemachte geht? Wenn also gegen eine Krise, in der der Ersatz von Ware gegen Ware nicht mehr im alten Umfang nötig ist, weswegen der Tauschwert der Ware nirgendwo kristallisiert, versucht wird, die Bedingung dieses naturwüchsigen Vorgangs wiederherzustellen. Denn das Problem, dass sie sich mit einer aus politisch Gründen verfälschten Theorie einhandeln würden oder auch einhandeln, ist ja enorm. Also ich glaube hier in diesem Kreis herrscht der Einigkeit, dass die nicht wissen, was sie tun da gerade. Und das nur irgendwie, um den Begriff der Ausbeutung nicht zuzugeben. Denn wie sollte es möglich sein, eine Ordnung wiederherzustellen, deren Gesetze man nicht kennt? Und auch die politische Motivation, die sich daraus ergibt, wäre reichlich seltsam. Denn diese Theorie impliziert ja auch, dass auf der einen Seite die Bourgeoisie Angst davor hat, das Proletariat gehe direkt zur Revolution über, wenn in der Volkswirtschaftslehre der Begriff der Ausbeutung gelehrt würde. Auf der anderen Seite aber hält sie das Proletariat für so konterrevolutionär, dass ihm selbst die faschistischen Formen, in denen die Krisenlösung historisch geschehen sind, zugetraut werden. Das geht nicht zusammen politisch und die marxistischen Faschismustheorien, die hier ihren Ausgangspunkt nehmen, stehen dementsprechend auch auf Kriegsfuß mit dem historischen Verlauf. So, jetzt kommt der Teil zur Erkenntnistheorie. Ganz im Gegensatz zu den marxistischen Faschismustheorien, die mit der Geschichte auf Kriegsfuß stehen, ganz im Gegensatz ist es in der Dialektik der Aufklärung, die an genau diesem Problem ansetzen und dadurch zu einer historischen Bestimmung des Erkenntnissubjekts selbst, zu einer historischen Bestimmung des Erkenntnissubjekts selbst übergehen. So lässt sich das Problem mit dem Geld gleichzeitig auch von der Subjektseite aus klären. Also das Problem mit dem Geld kommt in der Dialektik der Aufklärung so nicht vor. Das ist jetzt erstmal nur der erkenntnistheoretische Ansatzpunkt, den ich da herhole. So, warum habe ich das dann geschrieben? Ach so, ja genau. Jetzt nochmal kurz der Appell daran, dass ihr euch jetzt ein bisschen erinnert, wie das in der Wertformanalyse immer geht. Also diese ganzen X-Ware-A, Y-Ware-B-Relationen. Das referiere ich jetzt nicht, das setze ich als bekannt voraus. Und was ebenfalls nicht schaden kann fürs Verständnis des Weiteren, ist zu erinnern, wie Marx mit Begriffen umgeht. Die Kategorien, die Marx verwendet, sind bekanntlich weder Definitionen, noch stammen die meisten von ihm selbst. Vielmehr sind sie allesamt von seinen liberalen Vorgängern, also von Smith und Ricardo, übernommen. Beziehungsweise noch genauer behandelt er die Fassungen von Smith und Ricardo, die er für die fortgeschrittensten Theoretiker hielt, die ihre Kategorien am saubersten entwickelt hatten. Dementsprechend verbesserte Marx diese Kategorien aber nicht in der Art, wie das in akademischen Arbeiten in der Regel getan wird. Vielmehr, und das ist schon eine ausgesprochen erkenntnistheoretische bzw. erkenntniskritische Vorgehensweise, geht es ihm um die Bedingungen, unter denen sich diese Kategorien konstituieren. Und in den Kategorien sollen ja Erkenntnisse stecken. In diese Vorgehensweise spielt die Erkenntnistheorie der Aufklärung mit hinein, weswegen ich nun kurz auf deren Spezifik eingehen werde. Die Erkenntnistheorie beschäftigt sich mit der Frage, wie aufgrund der vorausgesetzt angenommenen Spaltung von Subjekt und Objekt wahre Erkenntnis überhaupt möglich sein kann. Denn der Ausgangspunkt der ganzen Chose war ja die berühmte Descartesche Trennung von res cogitans und res extensas. Und auf dieser Basis, also auf der Basis der Idee, dass es zwei völlig getrennte Substanzen in der Welt gibt, eben die geistige Substanz und also die ausgedehnte Substanz, die in keinem Verhältnis zueinander stehen, entsteht natürlich die Frage, wie es überhaupt zu wahren Erkenntnissen kommen kann. Andererseits, dass es solche wahren Erkenntnisse geben muss, stand aber ebenfalls außer Frage. Die ebenfalls berühmte Ausgangsfrage Kants in der Kritik der reinen Vernunft war ja, Zitat, es gibt synthetische Urteile a priori, wie sind sie möglich? Zitat Ende. Synthetisches Urteil bedeutet, dass das Subjekt, das das Urteil fällt, also Urteil fällen und eine Erkenntnis gewinnen, sind hier, ist nicht das Gleiche, aber das Urteil gehört zur Erkenntnis. Also synthetisches Urteil bedeutet, dass das Urteil dem Gegenstand etwas hinzufügt. Es synthetisiert diesen Gegenstand.
Was noch nicht in seinem Begriff enthalten ist.
Genau, was im, also es kommt etwas von Subjektseite zum Gegenstand hinzu und erst über dieses gemeinsame Produkt entsteht eine Erkenntnis. Das ist die kantische Erkenntnistheorie. Und die muss man, glaube ich, auch so weitgehend verteidigen, dass man sagen muss, gegen andere Theorien ist das auch erstmal ein realer Punkt. So funktioniert auch naturwissenschaftliche Erkenntnis. Schon Kant hatte hierfür die Formulierung der Konstruktion, die wir heute aus postmodernen Zusammenhängen kennen. Die Kritik der reinen Vernunft handelt daher von den Regeln, die hierbei zu beachten sind, und von der Einsicht in die Beschränkungen, die damit gesetzt sind. Betonung auf Beschränkung. Dabei heißt die Kritik der reinen Vernunft nicht deswegen Kritik, weil Kant die reine Vernunft abgelehnt hätte. Vielmehr heißt sie so, weil er die Regeln entwickeln wollte, die die Vernunft zu wahrer Erkenntnis führen. Kritik leitet sich ja von Unterscheiden her und genau so ist es auch gemeint. Die wahren Formen der Erkenntnis sollen garantieren, dass die Täuschungen ausgeschlossen werden. Was uns gleich am meisten interessieren wird, sind die Beschränkungen, die der Erkenntnis dabei gesetzt sind. Ich halte das deswegen für einen wichtigen Schwerpunkt in der Darstellung, weil der Erkenntniszuversicht einiger, auch tendenziell avancierter marxistischer Strömungen entgegenarbeiten möchte. Am heftigsten treibt es in dieser Hinsicht wohl der Gegenstandpunkt, dessen Autoren glauben, das Kapital widerspruchslos erkennen und es auf der Basis dieser Erkenntnis ablehnen zu können. Dementsprechend können Sie mit dem Fetischkapitel, in dem die erkenntnistheoretischen Implikationen im Kern auftreten, also die Grenze der Erkenntnis, wo es dann ins religiöse, mystische übergeht und so weiter, mit dem Kapitel können die kaum etwas anfangen, wie ein Großteil anderer marxistischer Strömungen auch. Mit anderen Worten, das Fetischkapitel wird von allen gemieden, die im weitesten Sinne positive Erkenntnis aus dem Kapital, also dem Buch, ziehen möchten. Sie wollen also Sätze wie, die Gesetze des Kapitals sind diese und keine anderen. Dass dies so ist, ist kein großes Wunder, denn im Fetischkapitel geht es um die Grenzen der Erkenntnis angesichts von Wert und Kapital. Und in Bezug aufs Geld stellt sich die Frage, wie verhält sich dieses zu der Frage der Grenze der Erkenntnis. Und hat das etwas mit der naturwüchsigen Entstehung zu tun? Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ja klar, das was mit der naturwüchsigen Entstehung des Geldes zu tun. Es gibt daher einen tiefen Graben zwischen denjenigen marxistischen Strömungen, die die Existenz eines Erkenntnisproblems anerkennen und ihm eine zentrale Bedeutung beimessen, und denjenigen, die dies nicht tun. Bei denjenigen ist dann alles eine Frage des Klassenstandpunkts, so wie ich das gerade mit der Ausbeutung dargestellt habe. Der sogenannte westliche Marxismus hat meines Erachtens die Eigenart, das Problem zwar anzuerkennen, aber subjektiv aufzulösen. Entweder erscheint es im Rahmen einer Ideologietheorie als subjektiv lösbar, oder es wird aus subjektiven Gründen für unlösbar gehalten. Das sind da mehr strukturalistische Ideen. Was die Wertkritik betrifft, also ohne Abspaltungskritik, also hat sich das Erkenntnisproblem meines Erachtens erst mit Roswithas Problematisierung der Erkennbarkeit der Wertabspaltung tatsächlich bemerkbar gemacht. Davor gab es meiner Einschätzung nach eine ungeklärte Mischung von strukturalistischen Motiven einerseits und Erkenntniszuversicht andererseits. Die strukturalistischen Motive kamen immer dann zum Tragen, wenn die Bedeutung des Fetischismus betont wurde. Sie kamen gegen ihre Funktion innerhalb des Strukturalismus freundlicherweise destruktiv zum Einsatz. Die Erkenntniszuversicht steckte in der Kritik am Arbeiterbewegungsmarxismus, die so, wie sie vorgetragen wurde, immer auch die Hoffnung nährte, dass die wenig zufriedenstellende Erkenntnislage im Marxismus gelöst werden könne, wenn der nur tief genug angesetzt würde. Eben an den Grundkategorien Arbeit und Wert. Die strukturalistischen Motive, die auf der anderen Seite stehen, das ist das, was ich als ungeklärt bezeichnen möchte, die strukturalistischen Motive wurden auf diese Art sozusagen zurückobjektiviert. Die erkenntnistheoretische Position kann allerdings nicht mehr ungeklärt bleiben, sobald die geschlechtliche Abspaltung thematisiert wird. Denn die traditionelle marxistische Erkenntniszuversicht ist nur geschichtsphilosophisch von der selbstzufriedenen Erkenntnisherrlichkeit des männlichen Wissenschaftssubjekts getrennt. Das heißt, das Zugeständnis an die Erkenntniskritik im westlichen Marxismus ergibt sich immer aus einem noch nicht. Die Verhältnisse sind noch so undurchsichtig, dass wir nicht erkennen können und so weiter. Und das resultierende Urteil über den Feminismus aus dieser Perspektive ist dann automatisch der berühmte Nebenwiderspruch. Unhaltbar ist diese ungeklärte erkenntnistheoretische Position aber auch noch, sobald die regressiven Tendenzen des Subjekts thematisiert werden. Also zum Beispiel in diesen Formen der Geldkritik, weil man sich da ja nicht mehr fragen muss, wie ist es auf der Objektseite, wie entsteht der Fetischismus, weil ja, wie ich hoffentlich plausibel dargestellt habe, in diesen Theorien das fetischistische Denken auch verlassen wird, zugunsten dieser irrealen Ideen, die im Subjekt entstehen und nicht im Objekt. Dies sind sozusagen die spezifische Bedeutung der Problematik, über die ich sprechen werde, für diesen Kreis. Darüber hinaus gibt es aber selbstverständlich auch allgemeinere Bedeutung, die mein Hauptthema ist. Denn das Subjekt und die Grenze seiner Erkenntnisfähigkeit ist ja im Verlauf der innerkapitalistischen Geschichte keineswegs konstant geblieben. Eine Gegenüberstellung der kantischen Rede von der Konstruktion in der Erkenntnis und der heutigen postmodernen Verwendung, also wo das Wort ja erstmal das gleiche ist, macht dies deutlich. Der Kern der kantischen Erkenntnistheorie beruht auf der sogenannten kopernikanischen Wende, die wohl wegen dieses Kant-Zitats so heißt. Zitat Kant. Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten. Aber alle Versuche, über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter diesen Voraussetzungen zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik, was hier mit Erkenntnistheorie erstmal gleichgesetzt werden kann, damit besser fortkommen, dass wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserer Erkenntnis richten, welches so schon besser mit der verlangten Möglichkeit einer Erkenntnis derselben a priori zusammenstimmt, die über Gegenstände, ehe sie uns gegeben werden, etwas festsetzen soll. Es ist hiermit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, deswegen kopernikanische Wende, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fortwollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möge, wenn er den Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließ. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müsste, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne. Richtet sich aber der Gegenstand als Objekt der Sinne nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen. Also hier ist ganz wichtig zu betonen, da gibt es etwas Aktives am Objekt. Das Erkennen ist kein passives Empfangen von Daten oder sowas. So begründet wird die Beschaffenheit und... Bitte?
Da gibt es etwas Aktives am Subjekt.
Habe ich Objekt gesagt? Ach so, ja. Ich meine das in diesem Fall das Subjekt, ja. Und das muss man eben auch reinnehmen, weil dieses, es müssten Gegenstände geschaffen werden, die es vorher nicht gab, ist ja der Sinn der Erkenntnis und der wissenschaftlichen Produktion und so weiter. So begründet wird die Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens zum Thema. Und es fällt schnell auf, dass das hier mit dem Dekonstruktivistischen, es ist doch nur eine Konstruktion, also erkenntnistheoretische Position von heute, relativ wenig zu tun hat, trotz des gleichen Begriffs. Denn das doch nur gilt für Kant nicht, und das ist das Entscheidende. Das richtige Konstruieren des Gegenstandes ist für ihn die Erkenntnis. Und zwar ist der Dekonstruktivismus in gewisser Hinsicht auch eine Rückkehr zu Kant, aber doch vermittelt durch eine neue historische Konstellation. Und in dieser Konstellation ist die Erkenntnistheorie bestimmt vom positivistischen Ideal einer Erkenntnisform, nachdem das Subjekt möglichst weitgehend aus dem Erkenntnisprozess ausgeschlossen werden muss. Eine Erkenntnis, in der das Subjekt eine andere Rolle spielt als die des passiven Empfängers von Daten, die das Objekt aussendet, gilt als nicht objektiv. Hiergegen ist der Dekonstruktivismus ein Einwand, wobei er immanent der Konstellation verhaftet bleibt, weil er nur die Unerfüllbarkeit des positivistischen Erkenntnisanspruchs behauptet. Also er weist ja immer nur nach, ihr seid gar nicht so objektiv, wie ihr behauptet mit euren sachlichen Methoden da, mit der Statistik und was auch immer, sondern das ist eine gesellschaftliche Konstruktion. Danach haben sie aber irgendwie keine Möglichkeit mehr weiter zu argumentieren. So, worauf will ich damit hinaus? Zum einen will ich darauf hinaus, oder beziehungsweise das ist das, was ich nicht ganz durchführen werde, aber diese Idee der Objektivität der Erkenntnis würde ich gerne in Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Geldpolitik stellen, weil in dem Moment, in dem der Wert des Geldes erhalten werden muss, geht automatisch die Unterstellung einher, dass jeder Staat, der ja damit also Geldpolitik in einer Währung macht, für sich Vorteile in der Geldpolitik erreichen kann. Und das wurde ja teilweise auch gewollt. Und in dem Moment darf das Subjekt am Erkenntnisprozess nicht mehr beteiligt sein, sondern es wird verlangt, eine objektiv nachweisbare Notwendigkeit der Geldmenge, also ein Wissen darüber zu produzieren. Und das ändert die Erkenntniskonstellation komplett. Das ist die Analogie oder die Analogie ist das falsche Wort. Das ist eine Relation, die erklärt noch nichts, aber das ist ein wichtiger Punkt. Und das andere, worauf ich hinaus will, ist, wir dürfen uns den Fetischcharakter der Ware nicht als eine Erscheinung vorstellen, die einem von vornherein passiven Erkenntnissubjekt erscheint und dessen Denkform prägt. Das ist ziemlich nah an der Widerspiegelungstheorie. Vielmehr geht es darum zu erklären, wie die Aktivität des Erkenntnissubjekts dazu führt, in der Unmittelbarkeit des schlicht Gegebenen zu verharren. Das einschlägige Zitat aus dem Fetischkapitel hierzu lautet, Zitat Marx, der Wert verwandelt vielmehr jedes Arbeitsprodukt in eine gesellschaftliche Hieroglyphe. Später suchen die Menschen den Sinn der Hieroglyphe zu erziffern, hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ihr gesellschaftliches Produkt so gut wie die Sprache. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, dass die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit. aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit. Das heißt, man kann eine Erkenntnis haben, aber das Falsche geht dadurch nicht weg. Das ist ja die seltsame Konstruktion da drin, die einem immer...
Da ist aber sozusagen implizit gefordert, dass das den praktischen Eingriff in die gesellschaftlichen Verhältnisse erfordert.
Genau. Und die Entstehung des gegenständlichen Scheins der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit ist gesellschaftliche Praxis einerseits und der Versuch des Begriffs dieser Praxis andererseits. Und ohne den Versuch des Begriffs dieser Praxis geht das auch nicht. Also das Ganze für die Anlagenmöglichkeiten gucken, was sind denn da überhaupt die Differenzen, sind alles Versuche, sich einen solchen Begriff zu bilden. Und der Fetischismus ist nicht vorher da, sondern er entsteht im Verlauf dieser Versuche. Darauf will ich hinaus. Die Praxis erscheint dem erkennenden Subjekt als Objekt, beziehungsweise genauer in der Form des Objekts als Ding, also das, was eben Verdinglichung, Fetischisierung ist. Meine Formulierung, Verharren in der Unmittelbarkeit des schlicht Gegebenen, ist nur eine erkenntnistheoretische Umformulierung des gegenständlichen Scheins, mit der die Subjektseite dieses Vorgangs pointiert wird. Denn unmittelbar gegeben, also dieses, das Geld ist einfach da, ist der Schein ausschließlich dem bürgerlich disziplinierten Subjekt. Genau wie das Geld im fetischistischen Denken einfach da ist, ist dies bei Kant das Erkenntnisvermögen. Das ist auch kein Zufall. Also er nimmt das ellenlang auseinander und an dem Punkt, wo er sich dann fragen müsste, warum ist das so? Nö, das ist einfach so. Es ist einfach so, das Fetischistische. Das, die schlicht gegebene Unmittelbarkeit. Das, womit das Subjekt im synthetischen Urteil a priori über den Gegenstand hinausgeht, soll die metaphysische Einheit des Subjekts selbst sein. Ganz so, wie der Wert durch den Mehrwert über sich als Sache hinausgeht. Es passiert einfach so, eben naturwüchsig. Allerdings gibt es einen langen historischen als auch logischen Weg zu diesem Einfach-Dasein. Und auf dem logischen Weg dorthin entsteht auch all jenes Alltagswissen bei der Kapitalanlage, dass beim Versuch, bornierte Spezialwissen vom Geld zu erlangen, über Bord geworfen wird, weil immer gegen das Naturwüchsige dieses Vorgangs verstoßen wird, wenn man das unter die Bestimmung eines rationalen Subjekts stellen will, weil es ist die Bedingung der Rationalität und deswegen kann das nicht wiederum rational hergestellt werden. Dabei, das noch eine Bemerkung, mit der ich einem verbreiteten Missverständnis entgegentreten möchte, ist dieses Einfach-Dasein nichts mit ist eine Naturtatsache im biologischen Sinn zu tun. Ganz im Gegenteil. Einfach da ist hier die Fähigkeit, die äußere Welt so einzurichten, dass sie als Naturtatsache erscheint. Erst in dieser Erscheinung entsteht eine Grenze. Es ist dies aber keine Grenze, die durch das Objekt bestimmt ist, sondern eine Grenze, die im Subjekt liegt. Und genauso wie dieses über den Gegenstand hinausgehen können, einfach da ist, ist das aus Geld mehr Geld machen für die Einzelsubjekte einfach da. Sie können ihr Geld anlegen, sie müssen sich keine Gedanken darüber machen, wie das zustande kommt, dass sie hinterher Zinsen dafür kriegen, sondern das ist einfach da, weil die Gesellschaft eben diesen Charakter hat. Genau, im Ökonomischen ist es genauso. Neben dem Alltagswissen zählt zum logischen Weg zur fetischistischen Erscheinung auch das richtige Wissen darüber, wie eine Buchführung geht und wie eine korrekte betriebswirtschaftliche Kalkulation aufgestellt wird. Fatale Fehler, wie die von Loser, Teile seines Kapitals in der Kalkulation seines Geschäftsmodells nicht als Kapital, das Profit abwerfen muss, sondern ebenfalls als einfach da zu behandeln, werden in diesem Wissen, also dem fetischistischen, auch als Fehler behandelt. Zur Erinnerung, die Darstellung war ja, dass der Verpächter des Landes Loser willentlich benachteiligt hat, weil für diesen Kosten entstehen, die seine Konkurrenz nicht hat. Einfach da ist in der Betriebswirtschaftslehre aber nicht das Kapital, sondern die Fähigkeit, dieses Kapital so einzusetzen, dass mehr daraus wird, also über es hinausgegangen werden kann. Einfach da ist die Wertgegenständlichkeit der Welt und deswegen werden die auch irre, wenn es auf einmal nicht mehr einfach da ist, also in der Krise. Dem Marx-Zitat entspricht eine Stelle bei Kant, an dem sich das sehr weitgehend darstellen lässt. Nach Kants Auffassung hat die transzendentale Dialektik, also das ist die wissenschaftliche Disziplin, die er da so betreibt, die bestimmt, wie sich die Vernunft dem Verstand gegenüber zu verhalten hat, folgende einschränkende Aufgabe. Zitat Kant: Die transzendentale Dialektik wird sich also damit begnügen, den Schein transzendenter Urteile aufzudecken, also die wahren von den falschen, also die Täuschungen von den wahren Erkenntnissen und Erscheinungen zu trennen, also aufzudecken und zugleich zu verhüten, dass er nicht betrüge, also der Schein darf nicht betrügen. Dass er aber auch, wie der logische Schein, sogar verschwinde und ein Schein zu sein aufhöre, das kann sie niemals bewerkstelligen. Denn wir haben es mit einer natürlichen und unvermeidlichen Illusion zu tun, die selbst auf subjektiven Grundsätzen beruht und sie als objektive unterschiebt, anstatt dass die logische Dialektik in Auflösung der Trugschlüsse es nur mit einem Fehler, in der Befolgung der Grundsätze oder mit einem gekünstelten Schein in Nachahmung derselben zu tun hat. Es gibt also eine natürliche und unvermeidliche Dialektik der reinen Vernunft, nicht eine, in die sich etwa ein Stümper durch Mangel an Kenntnissen selbst verwickelt hat oder irgendein Sophist, um vernünftige Leute zu verwirren, künstlich ersonnen hat, sondern die der menschlichen Vernunft unhintertreiblich anhängt und selbst, nachdem wir ihr Blendwerk aufgedeckt haben, dennoch nicht aufhören wird, ihr vorzugaukeln und sie unabhängig in augenblickliche Verwirrung zu stoßen, jederzeit gehoben zu werden bedürfen. Also haargenau das, was in dem Marx-Zitat steckt, da kann man Erkenntnis machen, und gerade wenn man sie richtig macht, kommt man an eine Grenze, und über diese Grenze kommt man nicht hinaus, haben wir hier in Erkenntnis theoretisch formuliert. Das heißt, da sind drei wichtige Punkte drin in dem Zitat. Erstens, die transzendentale Dialektik, also diese Disziplin, die über das Denken, über das richtige Erkennen nachdenkt, die muss sich begnügen, also sie muss anerkennen, dass es diese Grenze gibt. Jetzt in analog formuliert, sie muss anerkennen, dass sie an das Naturwüchsige nicht heran kann. Zweitens, es gibt einen logischen Schein, der zu beseitigen ist, das sind die Fehler in der Erkenntnis. Und es gibt einen Schein transzendenter Urteile, und der schält sich dann heraus, wenn der logische Schein schrittweise beseitigt wird. Und zweitens, es wird etwas als objektiv unterschoben. Jetzt kommen wir wieder zum Objekt zurück. Also wie entsteht das Objektive in dieser erkenntnistheoretischen Vorstellung? Der Fetisch wird von Marx als ein solcher Schein transzendenter Urteile, als natürliche und unvermeidliche Illusion beschrieben werden später dann. Es geht hier um ein Problem des Erkennens, zumindest ökonomischer Sachverhalte, wobei der Schein transzendenter Urteile jedem ökonomischen Begriff anhaftet. Deshalb ist die Idee, einen Begriff des Fetischismus entwickeln zu wollen, so widersinnig. Also gibt es ja auch manche Leute, die fragen sich, was ist denn der Fetischbegriff von Marx? Das ist Quatsch. Es gibt nicht zum einen, sagen wir mal, den Begriff der Ware, dann den der Profitrate und dann noch zusätzlich den des Fetischismus. Es geht auch bei Marx um eine Eigenart des Denkens selbst, also die objektiven Denkformen und diese ganzen Formulierungen sind das. Der Unterschied zwischen Kant und Marx besteht darin, dass Marx diese Eigenart des Denkens nicht statt im Objekt, im denkenden Subjekt, sondern in etwas Drittem, im automatischen Subjekt Wert verortet, also in der Vermittlung von Subjekt und Objekt, also in der Gesellschaft selbst. Es wird nicht, wie in der kantischen Formulierung, als objektiv unterschoben, also es existiert nicht ein Subjekt, das die Objektivität macht, sondern es wird nicht objektiv unterschoben, der Schein sagt, dass etwas ist. Und dieses Ist ist ein ganz wichtiger Begriff, denn es drückt eine Relation aus und es behauptet gleichzeitig, dass diese Relation existiert. Das ist ganz eindeutig dann in solchen Sätzen wie, die Ware ist Wert. Da ist eine Relation zwischen Ware und Wert gesetzt und das Ist verbindet das, und das ist das Wort, was sagt, dass diese Relation in der Realität existiert, und das Erkennen, also das Beseitigen des logischen Scheins hin zum Schein transzendenter Urteile, ist das Beseitigen aller falschen Bestimmungen, und am Ende kommt eine Bestimmung raus, die stimmt, und die ist ein Schein transzendenter Urteile. So ist sozusagen die ökonomische Begriffsbildung des Liberalismus zu beurteilen oder einzuordnen. Und aus solchen Sätzen besteht ja die ganze politische Ökonomie. Wert ist Vergegenständlichung menschlicher Arbeit und all solche Sätze. Also es gibt immer eine Relation zwischen dem einen und dem anderen, wie in der Tauschrelation. Und das sind die Urteilsformen, in denen ökonomisch gedacht wird. So, jetzt nochmal ein Rekapitulieren dieses Punktes. Wenn man nämlich beide Zitate zusammenfasst und überblendet sozusagen, hat man folgenden Ablauf. Erstens, es gibt Praxis und diese Praxis ist die Ursache von Erkenntnisnotwendigkeit. Also die Menschen tauschen und dann irgendwie entsteht was, was sie nicht begreifen und sie müssen versuchen, das zu begreifen, um es richtig tun zu können. Das ist die Grundsituation. Das heißt, sie fangen an zu entziffern in der Marx-Formulierung und in der Kant-Formulierung. Es kam zu einem Erkenntnisprozess. Der logische Schein wird beseitigt. Es entsteht der gegenständliche Schein, also eben der Fetischismus. Und diese beiden Formen stehen im Gegensatz zueinander. Und zwischen diesen beiden entwickelt sich die Dialektik der reinen Vernunft. Die Befangenheit in diesen Verhältnissen lässt sich daher nicht durch Denken überwinden. Der dialektische Gegensatz ist kein Nebeneinander verschiedener Eigenschaften, wo man sagt, man macht jetzt nur die eine Art des Denkens. Man muss auch immer das Beseitigen der Fehler und damit die Fehler mitdenken, um sie zu verstehen. Das ist das ideologiekritische Vorgehen. Man arbeitet sich ja immer nur produktiv an falschen Ideen ab, weil man ist nicht das souveräne Erkenntnissubjekt, was die richtige Erkenntnis setzen kann. Ja, und dann die marxische Ergänzung, die subjektive Dialektik der reinen Vernunft liegt in der Form der gesellschaftlichen Beziehungen selbst und dem Verstand bleibt nur das Eingeständnis, an der Erkenntnis des Dings zu verzweifeln. Die Vernunft muss sich damit begnügen, sie muss einfach sagen, das Geld ist einfach da. So, jetzt könnte man das alles ganz ausführlich machen, wie das im Begriff des Werts, der Arbeit, in der politischen Ökonomie passiert ist. Das spare ich mir alles. Hans guckt auch schon auf die Uhr. Nein, geht aber noch. Ich mache jetzt einen Sprung. Das ist erstmal die Erkenntnissituation. Jetzt haben wir wieder diesen Punkt, ab welchem Punkt verlässt diese Geldesoterik oder der Versuch, Spezialwissen vom Geld zu erlangen, diesen Fetischismus. Und das macht er genau in dem Moment, in dem die Naturwüchsigkeit nicht anerkannt wird. Es wird versucht, sämtliche gesellschaftliche Entstehung unter die Kontrolle des Subjekts zu bringen. Einerseits, also deswegen fand ich das Referat gestern von Peter Biel sehr gut, einerseits durch den Staat in den deutschen autoritären Varianten, aber auch diese anarchistischen Varianten haben ja offensichtlich die Idee, dass das Geld nur eine Relation zwischen zwei Subjekten ist, wo alle darüber bestimmen können, was denn in dieser Relation passiert, diese ganzen Freundschaftsideen und sowas. Das heißt, die Naturwüchsigkeit der ganzen Angelegenheit wird nicht anerkannt. Und erkenntnistheoretisch formuliert heißt das, dass sich die Vernunft mit ihrer eigenen Schranke nicht begnügt. Politökonomisch bedeutet es, dass geleugnet wird, dass das Geld und seine Derivate völlig gesetzeskonform an dritter Hand, also das Marx, die Marx-Formulierung, hängen geblieben sind und dass die Gefahr der Entwertung des Geldes objektiv ist. Der aktuelle Angriffspunkt der esoterischen Geldkritik ist daher, und jetzt kommt der Sprung zur Geldtheorie, und jetzt können wir auch sozusagen an jedem Punkt aufhören, ist daher das sogenannte Giralgeld. Es handelt sich dabei um den Anteil an der Geldmenge, den Banken durch Kreditvergabe erzeugen. Also das geht ganz explizit so. Ein Einzelkapital, das einen Kredit nimmt, bekommt aus seinem Konto bei der Bank, wo es diesen Kredit nimmt, Summe in einer bestimmten Währung gutgeschrieben. Damit ist erstmal die Geldmenge erweitert worden. Also die Guthaben auf Konten zählen zur Geldmenge und das ist Geld, das es vorher nicht gab. Mit diesen Guthaben, also das scheint erstmal subjektiv genau dem Vorwurf zu entsprechen, der sagt, da wird subjektiv Geldwert geschaffen. Mit diesen Guthaben beteiligt sich das Kapital am Ersatz von Ware gegen Ware, so wie ich das in den Stoffkreisläufen dargestellt habe. Es wird also beliefert, also weil es mit dem Geld ja was kauft, und erhält so den Wert, also erhält nicht im Sinne von bekommen, sondern beibehalten, erhält den Wert seines Kapitalstocks, dessen Produkte es erlauben sollen, den Kredit zurückzuzahlen. Die Bank ist also die dritte Hand an der das Geld hängen bleibt. Und dieses Geld ist so lange etwas wert, solange das Einzelkapital zahlungsfähig bleibt. Allerdings ist das hängengebliebene Geld nicht das Eigentum der dritten Hand, also nicht der Bank. Die Bank ist nur der Ort der Kristallisation des Tauschwerts. Sie selbst verdient nur die Zinsdifferenz. Und daran ist ersichtlich, dass sie eigenes Geld haben muss, schon vorher, um das Guthaben auch tatsächlich auszuzahlen. Geschaffen hat sie das Geld damit nur als allgemeines Äquivalent, also erstmal nur die logische Bestimmung des Geldes. Die Bank ist nicht in der Lage, das Geld als Währung zu schaffen. Dazu braucht sie entweder den Geldmarkt, das ist hier uninteressant, weil damit die Geldmengenänderung wieder rückgängig gemacht wird, weil anderes, also Geld, das anderswo existiert, zu der einen Bank geht, und damit ist es, das ist uninteressant, oder eben die Zentralbank, die mit der Währungspolitik und der Form des Wissens. Und der Zentralbank muss sie eine Sicherheit dafür geben, dass sie Bargeld erhält, das sie auch auszahlen kann. Geld entsteht also sozusagen doppelt, wie immer alles doppelt ist im dialektischen Widerspruch. Einmal entsteht es naturwüchsig als allgemeines Äquivalent, eben dann, indem die Bank es schafft, oder auch indem irgendwelche Leute einander Zahlungsversprechen geben. Das ist auch genau die gleiche naturwüchsige Entstehung, also so wie bei Marx sagt, die Vorform davon ist einfach nur die Rechnung, das ist im Prinzip ja auch ein Kredit. Also auf der einen Seite entsteht es naturwüchsig als allgemeines Äquivalent und das andere Mal kontrolliert im Rahmen der Geldpolitik als Summe in einer bestimmten Währung. Beide Seiten sind voneinander abhängig, also nichts mit souveränem Willen und so. Die Banken können nicht mehr Giralgeld erzeugen, als die für die Währung zuständige Zentralbank zulässt. Wenn die Zentralbank findet, das wird jetzt zu viel, dann erhöht sie die Zinsen. Und wenn sie findet, es muss mehr werden, dann senkt sie sie. Oder sie lässt bestimmte Sicherheiten nicht zu und so weiter. Genau das ist die Geldmengensteuerung. Die Zentralbank wiederum ist aber natürlich auch abhängig von dem naturwüchsigen Prozess. Denn die kann nur in dem Rahmen Währung imitieren, in dem die Banken Giralgeld produziert haben. Sonst wird das Geld nicht nachgefragt. Letzteres, also das die Währung schaffen, vollzieht sich im Rahmen des ökonomischen Wissens und betrifft damit also erkennbare ökonomische Gesetze, die wie ein Naturgesetz walten. Also auf dieser Ebene funktioniert dieser Erkenntnisprozess in seinem Rahmen. Er hat da seine Grenze, aber innerhalb dieser Grenze ist das praktisches Wissen, was fürs Aufrechterhalten des Kapitals und fürs Praktizieren des Kapitals gebraucht wird. Diese Gesetze sind also mit Kant vom Erkenntnissubjekt konstruiert, das seine Erkenntnis verwendet, um den Naturzustand, also diese Aufklärungsdichotomie, in den Gesellschaftszustand zu verwandeln. In diesem Fall also wird das allgemeine Äquivalent in die Währung verwandelt. Letzteres, also das naturwüchsige Entstehen, ist das berühmte hinter dem Rücken der Akteure. Es ist dies ein Unterschied, der auch bei Marx eine Rolle spielt, denn hinter dem Rücken bedeutet ja nicht bloß, dass ich nicht weiß, welche Entscheidung meine Konkurrenz getroffen hat und welche Interessen sie hatte. Also hinter dem Rücken ist nicht ein Informationsmangel, sondern es passiert außerhalb der rationalen, subjektiven Bestimmbarkeit. Deswegen kommen dann bei Marx diese Formulierungen, jetzt muss ich hier in die Nebelregionen der religiösen Welt übergehen. Das ist etwas, wo die Rationalität seine Grenze hat. Marx verwendet naturwüchsig, wenn etwas außerhalb der Verfügungsgewalt souveräner Subjektivität zwangsläufig geschieht, jenseits der Kontrolle ökonomischer Gesetzmäßigkeit. Und in der Krise nimmt das natürlich Überhand. Das ist logisch. Welches zwar auch ohne unmittelbares Zutun wirkt, aber eben nur, wenn es von den gesellschaftlichen Formen, also Eigentum und Recht, Geldpolitik und so weiter, gesetzt ist. Das Gesetzmäßige, das wie ein Naturgesetz walten, also etwa die Akkumulation des Kapitals, ist rational erkennbar. Da spielt der Fetischismus eine Rolle. Das Naturwüchsige ist es nicht. Und deswegen entsteht auch kein rationales Spezialwissen vom Geld, weil das Geld ist die Inkarnation dieser Naturwüchsigkeit. Das ist jetzt nochmal ein Marx-Zitat, was ich auslassen kann. Nee, das ist im Prinzip jetzt erstmal der grobe Bogen und jetzt hätte ich noch so ein paar Punkte zur Währungspolitik, aber ich finde, das ist schon genug zum Diskutieren, oder? Ja.